Übersetzung. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist die höchste Seele und er hat keinen Anfang. Er steht zu den Menschen in der Natur in transzendentaler Stellung und befindet sich jenseits der Existenz dieser materiellen Welt. Er ist überall wahrnehmbar, weil er selbstleuchtend ist und durch seine selbstleuchtende Ausstrahlung wird die gesamte Schöpfung erhalten. Erläuterung. Die höchste Persönlichkeit Gottes wird als anfanglos beschrieben. Der Herr ist Purusha, das höchste spirituelle Wesen. Purusha bedeutet Person. Wenn wir an eine Person in unserer gegenwärtigen Erfahrung denken, hat diese Person einen Anfang. Das bedeutet, dass jemand geboren worden ist und dass es vom Beginn seines Lebens an eine Geschichte gibt. Aber es wird hier besonders hervorgehoben, dass der Herr Anadi oder anfanglos ist. Wenn wir alle Personen untersuchen, welche wir finden, wenn wir alle Personen untersuchen, werden wir finden, dass jeder einen Anfang hat. Doch wenn wir zu jemandem kommen, der keinen Anfang hat, ist er die höchste Person. Das ist die Definition, die in der Brahma Sanghita gegeben wird. Ishvara Parama Krishna. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist Krishna, der höchste Herrscher. Der Herr hat keinen Anfang und er ist der Anfang eines jeden. Das ist die Definition, die man in allen vedischen Schriften findet. Der Herr wird als die Seele oder als von spiritueller Natur beschrieben. Was ist die Definition von spiritueller Natur? Spirituelle Natur ist überall wahrnehmbar. Brahman bedeutet groß. Seine Größe wird überall wahrgenommen. Und was ist diese Größe? Bewusstsein. Wir haben persönliche Erfahrung von Bewusstsein, denn es ist über den ganzen Körper verbreitet. In jeder Pore unseres Körpers können wir Bewusstsein fühlen. Das ist individuelles Bewusstsein. In ähnlicher Weise gibt es ein Überbewusstsein. Man kann in diesem Zusammenhang den Vergleich eines kleinen Lichts und des Sonnenlichts anführen. Das Sonnenlicht wird überall wahrgenommen, selbst im Zimmer oder am Himmel. Doch das kleine Licht wird nur innerhalb einer bestimmten Grenze erfahren. In ähnlicher Weise wird unser Bewusstsein nur innerhalb der Grenzen unseres jeweiligen Körpers wahrgenommen. Doch das Überbewusstsein oder die Existenz Gottes ist überall wahrnehmbar. Der Herr ist durch seine Energie überall gegenwärtig. Im Vishnu Puran heißt es, dass alles, was wir irgendwo finden können, die Ausbreitung der Energie des höchsten Herrn ist. Auch in der Bhagavad Gita finden wir bestätigt, dass der Herr alldurchdringend ist und durch seine zwei Arten von Energien, die spirituelle und die materielle, überall existiert. Sowohl die spirituellen als auch die materiellen Energien sind überall verbreitet und das ist der Beweis für die Existenz der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das überall existierende Bewusstsein ist nicht zeitweilig, es ist ohne Anfang und weil es keinen Anfang hat, ist es auch ohne Ende. Die Theorie, Bewusstsein entwickle sich auf einer bestimmten Stufe materieller Verbindung, wird hier nicht anerkannt. Das Bewusstsein, das überall existiert, wird als anfanglos beschrieben. Die materialistische oder atheistische Theorie, die besagt, es gebe keine Seele, es gebe keinen Gott und Bewusstsein sei die Folge einer Verbindung von Materie, ist nicht annehmbar. Materie ist nicht anfanglos, sie hat einen Anfang. So wie der materielle Körper einen Anfang hat, so hat auch der universale Körper einen Anfang. Und so wie unser materieller Körper auf der Grundlage unserer Seele begonnen hat, so hat der gesamte, gigantische, universale Körper auf der Grundlage der höchsten Seele begonnen. Das Vedanta Sutra sagt, Janmadyasya, die gesamte materielle Entfaltung, ihre Schöpfung, ihr Wachstum, ihre Erhaltung und ihre Auflösung, geht von der höchsten Person aus. Auch in der Bhagavad Gita sagt der Herr, ich bin der Anfang, die Quelle der Geburt aller Dinge. Hier nun wird die höchste Persönlichkeit Gottes beschrieben. Der Herr ist keine zeitweilige Person, noch hat er einen Anfang. Er ist ohne Ursache und er ist die Ursache aller Ursachen. Paraha bedeutet transzendental, jenseits der Schöpfungsenergie. Der Herr ist der Schöpfer der Schöpfungsenergie. Und wir können sehen, dass es eine Schöpfungsenergie in der materiellen Welt gibt. Doch der Herr untersteht dieser Energie nicht. Er ist Prakriti Para, jenseits dieser Energie. Er ist den dreifachen Leiden, die von der materiellen Energie verursacht werden, nicht unterworfen, da er sich jenseits davon befindet. Die Erscheinungsweisen der materiellen Natur berühren ihn nicht. Es ist hier erklärt, Svayam Jyoti, er selbst ist Licht. Wir haben in der materiellen Welt die Erfahrung, dass ein Licht die Reflexion eines anderen ist, ebenso wie das Sonnenlicht eine Reflexion des ebenso wie das Mondlicht eine Reflexion des Sonnenlichts ist. Das Sonnenlicht ist seinerseits die Reflexion des Brahma Jyoti. In ähnlicher Weise ist das Brahma Jyoti die spirituelle Ausstrahlung, eine Reflexion des Körpers des höchsten Herrn. Dies wird in der Brahma Sanghita bestätigt. Yasya Prabha Prabhavata. Das Brahma Jyoti oder die Brahman-Ausstrahlung hat seine Ursache im körperlichen Glanz des Herrn. Deshalb heißt es hier Svayam Jyoti, er selbst ist Licht. Sein Licht ist auf verschiedene Weise verbreitet. Als Brahma Jyoti, als Sonnenlicht und als Mondlicht. Die Bhagavad Gita bestätigt, dass in der spirituellen Welt Sonnenlicht, Mondlicht und Elektrizität nicht notwendig sind. Die Upanishaden bestätigen dies ebenfalls. Weil der körperliche Glanz der höchsten Persönlichkeit Gottes ausreicht, um die spirituelle Welt zu erleuchten, sind dort Sonnenlicht, Mondlicht oder irgendein anderes Licht oder Elektrizität nicht notwendig. Dieses Selbstleuchten widerspricht auch der Theorie, die spirituelle Seele oder das spirituelle Bewusstsein entwickle sich an einem bestimmten Punkt materieller Verbindung. Der Begriff Svayam Jyoti deutet an, dass es dort keine Spur von irgendetwas Materiellem oder irgendeiner materiellen Reaktion gibt. Es ist hier bestätigt, dass die Vorstellung der Alldurchdringung des Herrn auf seine überall existierende Leuchtkraft zurückzuführen ist. Wir haben die Erfahrung, dass sich die Sonne an einem Ort befindet, doch wird das Sonnenlicht in einem Umkreis von Millionen und Abermillionen von Kilometern verbreitet. Das ist unsere praktische Erfahrung. Obwohl in ähnlicher Weise das höchste Licht in seinem persönlichen Reich Vaikuntha oder Vrindavan weilt, ist sein Licht nicht nur in der spirituellen Welt, sondern auch jenseits davon verbreitet. Selbst in der materiellen Welt wird dieses Licht vom Sonnenplaneten reflektiert und das Sonnenlicht wird vom Mondplaneten reflektiert. Obwohl also der Herr in seinem eigenen Reich weilt, ist sein Licht über die ganzen spirituellen und materiellen Welten verbreitet. Die Brahma Sanghita bestätigt dies. Goloka eva nivasat yakilat mabhuta. Er lebt in Goloka und doch ist er in der ganzen Schöpfung gegenwärtig. Er ist die Überseele aller Dinge, die höchste Persönlichkeit Gottes und er hat unzählige transzendentale Eigenschaften. Es ist auch die Schlussfolgerung gezogen worden, dass er, obwohl er zweifellos eine Person ist, nicht ein Purusha dieser materiellen Welt ist. Mayavadi-Philosophen können nicht verstehen, dass es jenseits dieser materiellen Welt eine Person geben kann. Deshalb sind sie Unpersönlichkeitsphilosophen. Aber es ist hier sehr schön erklärt, dass sich die Persönlichkeit Gottes jenseits des materiellen Daseins befindet. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pisaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasati Devam Gauravani Pracharine Nirvasesa Shunyavadi Paskatya Desatadine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Anadiyatma Purusho Nirguna Prakriti Para Pratyak Dhamma Svayam Jyoti Vishvam Yena Samanvitam.
Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes,
ist die höchste Seele und er hat keinen Anfang. Er steht zu den materiellen Erscheinungsweisen der Natur in transzendentaler Stellung und befindet sich jenseits der Existenz dieser materiellen Welt. Er ist überall wahrnehmbar, weil er selbstleuchtend ist, und durch seine selbstleuchtende Ausstrahlung wird die gesamte Schöpfung erhalten. Die höchste Persönlichkeit Gottes wird, wenn sie in der materiellen Welt erscheint, als Vishnu bezeichnet. Vishnu sollte jedoch niemals als ein Geschöpf der materiellen Welt betrachtet werden. Er steht transzendental. Diejenigen, die ihn verehren, werden Vaishnavas genannt. Und die Verehrungsmethode heißt Vaishnavatum. Vaishnavas gehören niemals zu irgendeiner Gruppierung innerhalb der materiellen Welt. Und genauso wie Vishnu transzendental ist, so sind auch Vaishnavas in einer transzendentalen Position verankert. Ein Vaishnava zu sein, ist ferner nicht irgendein Zustand mentaler oder emotionaler Entwicklung, sondern der natürliche Zustand der spirituellen Seele. Er ist leider herrschen in dieser materiellen Welt verschiedene Missverständnisse über die Vaishnavas. Man glaubt, sie seien einer bestimmten Sekte zugehörig, einer bestimmten philosophischen Ausrichtung, einer relativen Weltanschauung. Doch dem ist nicht so. Ein Vaishnava ist transzendental, er ist verbunden mit dem höchsten Transzendentalen, mit Vishnu. Jeder ist ein Vaishnava in seinem ursprünglichen spirituellen Zustand. Im Srimad Bhagavatam findet sich eine sehr schöne Beschreibung von der transzendentalen Natur Vishnus, und zwar im ersten Kanto, ersten Kapitel, ersten Shloka. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Da ist es. Das ist das Wort. Ich möchte das gerne aufs Tape bringen, den Vers. O mein Herr, Shri Krishna, o Sohn Vasudevs, o alldurchdringende Persönlichkeit Gottes, ich bringe dir meine respektvollen Ehrbietungen dar. Ich meditiere über Shri Krishna, denn er ist die absolute Wahrheit und die ursprüngliche Ursache aller Ursachen der Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung der materiellen Universen. Er ist direkt und indirekt bewusst, er ist sich direkt und indirekt bewusst über alle Manifestationen, und er ist unabhängig, weil es keine andere Ursache jenseits von ihm gibt. Er ist es allein, der das vedische Wissen ins Herz Brahmajis, des ursprünglichen Lebewesens, gab. Durch ihn werden selbst große Weise und Halbgötter in Illusion gebracht, so wie man verwirrt wird durch die illusorische Repräsentation von Wasser, was man im Feuer sieht, oder Land, welches auf Wasser gesehen wird. Nur aufgrund seiner Kraft erscheinen die materiellen Universen, obwohl sie nur für gewisse Zeit oder zeitweilig manifestiert sind durch die Reaktion der drei Erscheinungsweisen der Natur, wahrhaftig zu sein, obwohl sie unwirklich sind. Ich meditiere deswegen über ihn, Shri Krishna, der ewig in seinem transzendentalen Reich existiert, wo er für immer frei ist von der illusorischen Repräsentation der materiellen Welt. Ich meditiere über ihn, denn er ist die absolute Wahrheit. Shri Krishna ist Vishnu. Die
Vishnu, die Vishnu-Erscheinung ist nichts anderes als eine Funktion Krishnas innerhalb der materiellen Welt, in der Arbeit. Prabhupada hatte einmal gesagt, dass ein Mensch in einer Familie sehr familiär auftritt, aber wenn er in die Arbeit geht, sich einen Arbeitsanzug anlegt und dann als Firmenbesitzer viele Management-Sachen erledigt. So ist auch Shri Krishna die Form Gottes in seiner privaten Atmosphäre, der Atmosphäre von Vrindavan. Vishnu ist er sozusagen im Arbeitsanzug, wenn er sich der materiellen Welt zuwendet und diese Schöpfung erhält. So, Shri Krishna hat einen ewigen Körper und auch Vishnu haben einen ewigen Körper voller Glückseligkeit und Wissen. Krishna oder Vishnu existieren in allen Jivas und auch die Jivas verweilen in ihm. Krishna ist gegenwärtig nämlich als Überseele im Herzen der bedingten Seelen. Und da alles in dieser materiellen Welt von Krishna oder Vishnu ausgeht, ist auch jeder in Vishnu oder Krishna gegenwärtig. Die Lebewesen sind wie Strahlen der Sonne. Die Strahlen der Sonne sind in der Sonne, aber existieren auch getrennt von der Sonne. Oder ein weiteres Beispiel, was den Bezug von den Lebewesen und Vishnu darstellen soll, ist das Beispiel von den Tropfen und den Ozean. Die Tropfen haben die gleiche Qualität wie das Wasser des Ozeans, sind ja natürlich in der Quantität etwas Grundverschiedenes. Also Vishnu bleibt immer übergeordnet, während die Jivas ihm untergeordnet sind. Doch alle Jivas sind Teile Vishnus und somit ist jeder ein Vaishnava. Jemand, der ein Geizhals ist, der zu bemitleiden ist von solchen, die bereits bemitleidenswert sind, wird kein Vaishnava, sondern existiert in einer von Vishnu getrennten Haltung, die zwangsläufig illusionär sein muss, denn alles ist in Vishnu gegenwärtig. Und so weiter. Man kann praktisch nur in einer Illusion getrennt von Vishnu leben, der materialistischen Illusion. Nun, wie als Sanatana Goswami mit Chaitanya Mahaprabhu in Kontakt kam, wollte er ein Vaishnava werden und stellte ihm deswegen drei Fragen, die ich heute auch behandeln möchte. Seine erste Frage war, wer bin ich? Und seine zweite, warum existieren die drei Leiden und machen mir Schwierigkeiten? Und seine dritte Frage war, ich bin so töricht, dass ich, obwohl ich ein Nicht-Vaishnava bin, mich mit falschem Ego, ein falsches Ego einhülle. Die Leute nennen mich nämlich einen großen Gelehrten, eine große Persönlichkeit, aber das hat keine faktische Bedeutung. Das hat nur eine Bedeutung im Königreich der Illusion. So, die drei Leiden, von denen Sanatana Goswami sprach, möchte ich heute hier aufdecken, denn sie sind der Stachel, der uns in unser rosarotes Bequemlichkeitssitzfleisch eindringen kann, um uns zu motivieren, ebenfalls ein Vaishnava zu werden. Das erste Leid heißt Adiyatmika, Leiden, was aus dem materiellen Körper entstehen, wie zum Beispiel Krankheiten. Gemäß des Ayurvedas sind Krankheiten bereits latent in jedem Körper vorhanden. Ein Körper ist nichts anderes als eine Brutstätte von Krankheiten. Das kann Gaurachandra vielleicht bestätigen, der ein Heilpraktiker gewesen ist. Die Krankheiten sind latent da und wenn die Umstände geschaffen werden, zum Beispiel zu große Kälte oder eine infizierende Atmosphäre, dann brechen die bereits vorhandenen Krankheiten heraus. Ähnlich so wie eine Fäkalie aus dem Körper herausrutscht. Die zweite Art des Leidens ist Adibotika, Leiden aufgrund von anderen Lebewesen, ob es nun Moskitos sind oder die Nachbarn, die Tätigkeiten einschränken, ob es Politiker sind, die Unruhe aufwiegeln, Geschäftsmänner, die Preise drücken und so weiter und so fort. Und die letzte Kategorie des Leides sind Leiden, die durch übernatürliche, jenseits unserer Kontrolle befindlichen Dinge, durch die Devatas nämlich hervorgerufen werden, wie Jahreszeiten, wie dem Winter, ausgesprochene Trockendürren. Das fällt jetzt auf in Los Angeles. Los Angeles ist so trocken, dass die Baderation jetzt gemessen werden. Und wer zu lange schauert, kriegt eine Strafe. Es ist so trocken, dass in den Tunneln öfters gewalttätig umgreifende Feuer um sich ausbrechen. Die Highway, die fünf Spuren, die jetzt gerade von der Highway geschmolzen hat, die dann der Teer oder die Highway ist eingesackt in die Tunnel. So eine unglaubliche Trockendürre haben die Angel, die Angels von Los Angeles heimgesucht. So, das sind drei materielle Leiden, denen jeder in der materiellen Welt, der kein Vaishnava ist, ausgesetzt ist. Im Königreich der Illusion bohrt die Pike des Leides an die bedingten Körper und die bedingten Lebewesen. Dieses Leid wird als Maya bezeichnet, als Barmherzigkeit Krishnas, der die bedingten Seele aufweckt, sodass sie irgendwann doch den Pfad des Vaishnavas gehen können. Sri Chaitanya Mahaprabhu erklärte auf die Fragen, warum leide ich und wer bin ich, dass die Seele ewig und spirituell ist. Sie ist unser wirkliches Selbst. Die Seele ist eingehüllt von einem scheinbaren Selbst, dem physischen Körper, mit dem sie sich aufgrund des Ahankaras, des falschen Egos, identifiziert. Dieses scheinbare Selbst besteht aus fünf grobstofflichen Elementen und drei feinstofflichen, die wir alle kennen. Das Beispiel, was Mahaprabhu gab, um zu erklären, wie die Identifizierung einer ewigen Seele, die nicht materiell ist, mit diesem physischen Körper, der ja nichts anderes als die Brutstätte von Krankheit und Leid ist, wie das überhaupt möglich ist, gab er das Beispiel, was auch Shankaracharya in seiner Philosophie anwandte, das Beispiel der Täuschung. Wenn man ein Seil sieht, kann es unter bestimmten Beleuchtungsverhältnissen so erscheinen, dass es wie eine Schlange aussieht. Und man lebt dann in einer falschen Furcht, die aufgrund einer falschen Identifizierung hervorgerufen wird, nämlich der Identifizierung des Seiles mit etwas, was nicht ist, nicht richtig ist, eine Schlange. So leben wir also in dieser selbstgezeugten Illusion, die durch das falsche Ego auf der Grundlage des falschen Egos bezieht und folgen in dieser selbstgeschaffenen Illusion den verschiedenen Wünschen des scheinbaren Selbstes, so wie eine Biene, die flackerhaft auf ihren zarten Schwingen davongetragen wird, wird das Lebewesen Chanchalahi Manoh Krishna von dem unsteten und flackerhaften Geist hinweggetragen, flackerhaft von einem falschen Objekt der Befriedigung zu einem nächsten, von einem Leben zu einem nächsten. Im Chaitanya Charitamrita wird dieser Zusammenhang im 20. Kapitel des Matya Lilas erwähnt, und zwar im 117. Vers. möchten wir euch gerne im Urtext vorlesen. Krishna Bhuli Sejiva Anadi Bahimukha Ateva Mayatare Dheya Sangsara Dhuka. Da das Lebewesen Krishna vergessen hat, fühlt es sich seit unvordenklichen Zeiten zu seinem äußeren Aspekt hingezogen. Deswegen fügt ihm die täuschende Energie Maya in diesem materiellen Dasein alle möglichen Leiden zu. Im materiellen Dasein wird das Lebewesen manchmal auf höheren Planetensysteme und zu materiellen Wohlstand erhoben und manchmal ertrinkt es in höllischen Umständen. Es befindet sich in genau derselben Lage wie ein Verbrecher, den ein König bestraft, indem er ihn ins Wasser taucht und dann wieder herauszieht. Es gibt zwei Arten von Lebewesen. Den Nitya Muktas, das sind die ewig Befreiten, und den Nitya Bhaktas, den ewig Bedingten. Jeder, der jedes Lebewesen muss entweder zu einer dieser beiden Kategorien gehören. Doch ein Vergleich soll uns helfen, diesen Tatbestand zu verstehen. Dort, wo das Wasser auf den Strand trifft, dort ist ein Bereich, den man in Sanskrit Tata nennt. T-A-T-A. Dieser Bereich ist ein Bereich, der entweder von Wasser oder von Luft überspült sein muss. Ihr habt das beide, ich rede hier so großartig, es sind viele bekannte Dinge natürlich dabei. Das Lebewesen nun heißt Tata Stha. Stha heißt so viel wie S-T-H-A, sich befindlich, sich befinden oder ruhen. Das Lebewesen ruht sozusagen auf diesem Streifen, diesem Tata-Streifen, der mal der von zweierlei Arten von Dingen überwuchert ist. So ist auch das ewige Lebewesen entweder von der Achit-Energie, der materiellen Energie, bedeckt und bekommt in diesem Spülvorgang, will ich jetzt mal sagen, ein Körper angepasst aus materiellen Elementen, oder das Lebewesen ist bedeckt von der Chit-Energie, der höheren spirituellen Energie. Nur in der Chit-Energie kann das ursprünglich spirituelle Lebewesen seine ursprünglichen spirituellen Eigenschaften manifestieren. In dem Augenblick, wo sie das Lebewesen unter den Einfluss der Achit-Energie fällt, ist es ihm nicht möglich, seine spirituellen Eigenschaften zu manifestieren. Wie wir gehört haben, es befindet sich im Vergessen. Das Bhagavatam geht sogar so weit, der spirituellen Seele, die in der materiellen Welt gefangen ist, den Titel zu geben, verlorene Seele. Klingt fast christlich, aber ist diesmal philosophisch. Verlorene Seele, das heißt, ein Mensch, der verloren ist, kann nicht seine natürlichen, kann nicht etwas tun. Wenn ich zum Beispiel meine Uhr verloren habe, kann ich nicht die Zeit messen. So kann die spirituelle Seele, die ihr Krishna-Bewusstsein verloren ist, hat nicht Krishna-Bewusstsein, wie eine, also deswegen eine verlorene Seele. A lost soul, the lost angels, die verlorenen Engel. So, das ist also ein ganz wichtiger Punkt, Prabhus. Für diejenigen, die das nicht gewöhnt sind, so strikt philosophisch zu denken, ein Bild. Wenn ein Funke aus dem Feuer fällt, dann jedoch wieder zurückkommt in das Feuer. Oh, kein Problem. Dann blackert es vorsichtig. So ist es also mit uns auch. In der materiellen Energie sind wir an einer fremden Atmosphäre. Das ist ganz wichtig.
Für das weitere Verstehen, das wird jetzt vor euch. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sagt, dass das Lebewesen, was aus diesem Tata-Bereich, den es ja von Natur aus einnimmt, in den Ozean geht, vom Tintenfisch Mayas eingefangen werden. So ein tolles Beispiel. Wisst ihr, was ein Tintenfisch macht? Ein klassischer Oktopus, der hat so Saugnäpfe, die sich an ihm festsaugen. Tolle. Ich finde das Beispiel einfach, das ist einfach praktisch, das war die Tag deutlich, klar und provokativ. Also zum Nachdenken aufrührend. Und saugt einen völlig aus. So, diesen Zusammenhang möchte ich nicht viel mehr sagen. Srila Prabhupada hat ein anderes Beispiel aus der vedischen Literatur zitiert, was ebenfalls Verstrickung andeutet. Ein Beispiel aus dem Fuchsfang. Wenn man einen Fuchs jagt, braucht man nur einen Pappfuchs anzuschmieren, mit gutem Klebstoff, Sofortkleber. Und wenn der Fuchs dann begeistert mit sexuellen Unterweisungen vom Geist auf den Liederschuh, ich hatte dir doch gesagt, da muss auch das 20. Kapitel da sein. 22. Haben wir denn einen Chaitanya Charitamrita Volume im Band? Oh, die Haupt... Meine ganzen Zitate kommen aus dem 22. Kapitel des Mahatma-Lieder. Das wäre jetzt aber wichtig. Vielleicht hast du es in deiner übersehen, dieser Sugar. Und frag doch mal in der Küche, vielleicht haben da, die müssen doch Bücher hier geben, also müssen doch Bücher geben. Die sind in der Weichselstraße wahrscheinlich alle. So, der Pappfuchs, auf den sich der lebendige Fuchs stürzt im Versuch zu genießen, wird die Ursache des Fangens. Er bleibt nämlich fest kleben. Es gibt solche Klebstoffe, nicht Mahadev? Ich sage deswegen, weil Mahadev sich hier auskennt mit den ganzen Farben und so. So, und er bleibt dann einfach kleben. So ist auch das Matte, das bedingte Lebewesen, wenn es aus dem Tata-Bereich in den Einfluss der Unwissenheitsenergie des Herrn gerät, ist festgeklebt und kann sich nicht mehr rühren. Nun, in dieser materiellen Welt kommt es manchmal vor, dass sich manche Lebewesen stärker, glücklicher und erfolgreicher fühlen als andere und ihnen dann Hilfestellung geben. Während wir also im Sangsara Dukkha im Kreislauf von Geburt und Tod sind, sind manche Menschen, manche bedingte Lebewesen da, die sagen, folge mir, nehme meine Zuflucht an. Wie in Berlin sieht man es jetzt sehr deutlich, jetzt hilft nur noch die CDU. Herr Biedenkopf zieht gerade ein in seinen Staatssitz in Dresden, also ja, Sachsen, in Dresden. Folgt mir! So kommen manche, gerade Politiker oder auch Freunde, Ehemänner, Ehefrauen, auf die Idee zu sagen, wir können euch helfen. Falsche Gurus. Doch jemand, der kein Vaishnava ist, kann keine Hilfe geben. Die Hilfe schadet sogar. In zweierlei Weise. Zunächst einmal der Person, der diese weltliche Hilfe gegeben wird, die wird mehr und mehr getrennt von der Erkenntnis, dass
eigentlich nur eine Freiheit von dem materiellen Leben ihm helfen würde, und wird berauscht mit einem falschen Gefühl von Wohlsein. Und zweitens kann diese Hilfe auch anderen Personen helfen, schaden. Wenn nämlich jemand aufgerichtet wird und gestärkt werden durch den Trunk der Illusion, macht er mit seiner Stärke weiterhin mit seiner ausbeuterischen Neigung fortfahren. Und ein Menschen weiterhin schaden. Diese Wohlfahrtsaktivitäten in der materiellen Welt sind somit nicht wirklich förderlich für das ewige Wohl des Lebewesens, was nur dann einen Segen erfahren kann, wenn es gelöst wird von dem Pappbox, wenn es sich aus der Illusion des materiellen Daseins befreit. Diese materielle Hilfe hilft nicht, die Ursachen zu beseitigen. Man sieht es manchmal in Baumschulen, dass man Bäume, die schlecht sind, trimmt. Ich weiß nicht, ob ihr euch da ein bisschen auskennt, wenn ihr Bäume habt, die haben dann diese Schösslinge, diese nutzlosen Schösslinge, die überall herauskommen wie Aknepickeln. Und man trimmt dann diese Schösslinge, man zwackt die ab, aber der Baum ist schlecht. Sonst würden das nicht so unkontrolliert herauskommen. Man müsste eine Wurzelbehandlung vornehmen. So ist es auch, wenn man die bedingten Lebewesen, wenn man ihnen Gutes erweist, ohne den Punkt zu berücksichtigen, dass sie verlorene Seelen sind, die eigentlich erst dann, wenn sie ihren Kontakt mit Krishna wiedergewinnen, einen Nutzen erfolgen kann. Diese weltliche Hilfe ist beanstandenswert vom spirituellen Standpunkt. Weltliche Hilfe, so heißt es im Chaitanya Charitamrita, ist, wenn man die Lebewesen wieder mit Krishna verbindet. Im Madhya Lila, Vers 119, wird das sehr schön ausgedrückt. Ich möchte euch auch das im Urtext vorlesen. Vayam dvitiniya vinivesataha syat isat apitasya viparayayo smriti tanmayayato buddha abhayatam bhagyaika yesam guru devatatma. Wenn das Lebewesen der Anziehungskraft der materiellen Energie, die von Krishna getrennt ist, erliegt, wird es von Furcht überwältigt. Weil es durch die materielle Energie von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt wird, wandelt sich seine Lebensauffassung ins Gegenteil. Mit anderen Worten, statt Krishnas ewiger Diener zu sein, wird das Lebewesen Krishnas Rivale. Das nennt man Viparyayo Smriti. Jetzt die Lösung. Um diesen Fehler rückgängig zu machen, verehrt ein Mensch, der wirklich gelehrt und fortgeschritten ist, die höchste Persönlichkeit Gottes als seinen spirituellen Meister, als seine verehrenswürdige Gottheit und als den Ursprung des Lebens. So verehrt er den Herrn durch den Vorgang des unverfälschten, hingebungsvollen Dienstes. Schön, nicht? Und Vers 20, wenn die bedingte Seele durch die Barmherzigkeit heiliger Menschen, die freiwillig die Gebote der Schriften predigen und ihr dabei helfen, Krishna bewusst zu werden, Krishna bewusst wird, wird sie aus den Klauen Mayas herausgeholt und Maya lässt sie frei. Jemand, der wie ihr die Zuflucht gefunden hat in der Bewegung für Krishna Bewusstsein, eine Ansammlung von Heiligen, von ihm wird verstanden, dass Maya ihre Klauen von ihm ablässt. Doch während der anfangende Vaishnava von den Klauen Mayas befreit wird, muss er sich über eine entscheidende Sache bewusst werden, über den Unterschied zwischen dem scheinbaren Selbst und dem wirklichen Selbst. Er muss den Unterschied insbesondere zielen zwischen der, wie soll ich mich ausdrücken, zwischen dem Geist und der Seele. In der Bhagavad Gita wird der Geist als der schlimmste Feind des Lebewesens bezeichnet, wenn er nicht kontrolliert wird. Dieser Geist ist ein Fehlerquell ohne Gleichen. Wir machen Fehler, wir sind in Illusion, unser Wissen ist durch unvollkommene Sinne gefiltert worden und deswegen äußerst scheinheilig. Und die Neigung zu beherrschen und zu kontrollieren führt uns trotz dieser Unvollkommenheiten dazu, andere zu betrügen und uns besser hinzustellen, als wir es nicht sind. Ich habe immer gerne hier auf die kleine Psychologie der bedingten Seele hingewiesen. Wenn diese Neigung, Bhaktivinoda Thakur sagt auch, diese Neigung, andere Dinge anders darzustellen, als sie tatsächlich wahrgenommen werden, ist ja sehr klar, weil jeder von uns sehr gerne den sich schön darstellt. Wenn wir gefragt werden, wie viel haben wir getan letzte Woche? Ja, sehr viel eigentlich. Wie geht es uns, wenn man jemanden fragt, wie geht's? Normalerweise in unserem Kulturkreis hat man immer gut gesagt. Sehr gut, hervorragend. Obwohl man wirklich in einem stickigen Dasein, ein stickiges Dasein führt. Heutzutage kippt die kulturellen Werte um und wenn man gefragt wird, wie jemand fragt, wie geht's, dann sagt er schlecht. Stimmt auch nicht. Es geht weder ganz gut noch weder ganz schlecht. Da ist einfach immer die Neigung da, Dinge anders zu berichten, als sie im Grunde genommen sind. Ich möchte euch ein paar klassische Gita-Shlokas in diesem Zusammenhang vorlesen. Udaret atmanam atmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva yatmano bandur atmaiva ripu atmana. Man muss sich befreien mit Hilfe des Geistes und darf sich nicht degradieren. Der Geist ist der Freund der bedingten Seele, aber auch ihr Feind. So, der Geist kann sich selber niemals selber lenken. Wir können niemals mit einer mentalen Anstrengung Krishna bewusst werden. Genauso wenig wie ein Pferd sich selber an den Zügel lenken kann. Funktioniert nicht. Der Geist wird von einem Bündel aus falschen Wünschen gelenkt. Und man kann ihn nicht kontrollieren, so wenig wie man einen Wolf bei den Ohren festhalten kann. Der Geist ist ein ewig Betrüger. Und versucht ständig uns abzulenken von seinen verderblichen Spielen. Wenn ein professioneller Dieb gestohlen hat und mit einer Weckeruhr wegläuft, dann schreit er ganz laut: Dieb, 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 haltet den Dieb! Und jeder wird ganz agitiert: Wo ist denn jetzt der Dieb? Und schaut überall hin, außer auf den Dieb. Habt ihr das mal gemacht? Ja, ich das mal wenn man stiehlt, muss man einfach, nachdem man es getan hat, ganz laut schreien: Dieb, haltet den Dieb! Und dann kommt keiner auf die Idee, einen selber zu untersuchen. Das machen jedenfalls die Profis. Funktioniert also im weltlichen Leben, weiß ich das. Habe ich mal eine Tafel Schokolade gestohlen, um das auszuprobieren. Und es ging nicht. Also die haben nicht gemerkt, dass ich es war. So, das ist, was der Geist macht. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir im Maya sind, dann versucht der Geist, die Aufmerksamkeit auf äußere Umstände zu lenken. Ja, das liegt daran, dass ich mit dem blöden Typen zusammen bin, der hier neben mir schnarcht. Sagt meine Brahmachari Ashram. Oder das liegt, ich leide, weil jetzt der Winter kommt. Oder ich leide, weil ich nicht verstanden werde und mir jemand als falsche Ego uriniert hat. Geht also ständig, der Geist ist ständig damit beschäftigt, den Betrachtenden oder das Jiva und auch andere abzulenken von sich selber. Ich finde das so gut, diesen Zustand, also nicht den Zustand, sondern diese Analyse. Es liegt woanders, nicht an mir, schreit die bedingte Seele, während sie sich hoffnungslos weiter verstrickt aufgrund ihres getäuschten Zustandes. Ich möchte morgen ein Lied über den Geist singen, was ich heute heute zu machen. Ich werde nicht singen, sondern einfach vorlesen. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hat ein sehr interessantes Lied verfasst. Ich möchte es gerne übersetzen in die deutsche Sprache, also übersetzen lassen. Hast du das Buch eigentlich, liebe Radha Prabhu, Vaishnavake? O verruchter Geist, du bist nicht ein Vaishnava. Dein scheinbares Chanten von Haris Namen in einem einsamen Hause ist dafür bestimmt, weltliche Oberherrschaft zu erreichen. Es ist nichts außer der nackten Heuchelei, was du da betreibst. Weißt du nicht, dass weltliche Herrschaft und weltlicher Ruhm so wertlos ist wie der Dunk eines Wildebers? Und weißt du nicht, dass das, wonach du ständig trachtest, du Geist, nur der Glanz Mayas oder der Illusion ist? Warum solltest du Jahr ein und Jahr aus Reichtum und Genuss nachjagen? Das ist doch alles flüchtig. Die Oberherrschaft oder die Kontrolle über andere, nach der du strebst, ist wie Treibsand, welches dir immer wegtreibt unter deinem Fuß. Du kannst nicht auf Treibsand stehen. Und wenn du weiterhin bestehst, dies zu tun, wirst du zu untergehen im Treibsand. Wenn du dich nicht auf den soliden Boden bewegst, wo die Vaishnavas stehen, dann wirst du immer ausrutschen. Er ist kein Vaishnava, der ein Opfer von der Tigerin namens Reichtum, Schönheit und Ruhm ist. Nur er ist ein reiner Vaishnava, der keine Anziehung mehr zur materiellen Welt verspürt. Diese flüchtige Welt erscheint ihm wie einem Schlangenbeschwörer seine Schlange erscheint. So. Der Geist muss also von diesem scheinbaren Verständnis vom Selbst, wo er flüchtig ist, sich identifiziert mit einer grundlosen Illusion, befreit werden. Sonst wird der Geist immer wieder eine Hölle aus dem Himmel schaffen. Auch im Krishna-Bewusstsein. Nun, es gibt also zwei Arten von Geist, wie wir haben. Den spirituellen Geist, erstmal den materiellen Geist, den ich eben kurz umrissen habe mit seinen Trügereien und Betrügereien. Und den spirituellen Geist. Der materielle Geist, er hat folgende Funktion inne. Er denkt, er fühlt und er will aufgrund von Wahrnehmungen, die er in der materiellen Welt gemacht hat. Der spirituelle Geist hingegen ist weder angehaftet an Dinge in der materiellen Welt, noch ist er wirklich abgestoßen von Dingen in der materiellen Welt. Srila Prabhupada beschreibt das in seiner Erläuterung zu diesen Loslösungsversen der Bhagavad Gita. In diesen Versen macht Krishna den Punkt, dass der Weise mit gleichen Augen ein Stück Gold sieht und auch ein Kieselstein. Er ist weder angezogen zum Gold noch abgestoßen zum Kieselstein. Ein Mensch, der in der spirituellen Welt verankert ist, ist auch Abituljata Darshinaha. Tulya heißt so viel wie gleich. Der Gottgeweihte sieht alles mit gleichen Augen, selbst den Himmel oder die Hölle. Er ist weder angezogen noch abgestoßen zum Himmel oder zur Hölle. Die Zunge eines Menschen kann in den materiellen Geist nicht zu heilende Wunden schlagen. Das heißt, von allen Dolchen ist die Zunge am schärfsten. Wenn die Zunge zuschlägt, dann kann in dem materiellen Geist ein unheilbarer Sache entstehen. Wie wir hatten hier eine Bhaktin-Anwärterin und der hat so eine hochstoffliche Mata irgend so ein heavy Wort gesagt und jetzt kommt sie nicht mehr nach Berlin zurück, sondern nach will immer in Heidelberg bleiben. Da ist halt also die Zunge eine nicht heilbare Wunde geschlagen, jedenfalls für ein Jahr oder so. Das ist aber nur im materiellen Geist der Fall. Der spirituelle Geist kann nicht berührt werden von der Zunge eines anderen oder von irgendwelchen Dingen, die in dieser materiellen Welt sind. So, Hare Krishna, ich merke hier, dass ich, glaube ich, jetzt erstmal so sehr zügig durch ein Thema gegangen bin. Ich möchte hier enden und morgen möchte ich weitere Attraktionen bekannt machen. Ich möchte sagen, wie der materielle Geist funktioniert, wie er bewegt, was bewegt ist, wie er agitiert ist, wie er gestoppt werden kann. Ich möchte über richtige und spirituelle Verwirklichung sprechen, im spirituellen, also im, über richtige Verwirklichung Krishnas im spirituellen Geist sprechen. Und ich möchte auch die Gebete des Geistes, der erschöpft ist vom materiellen Leben, bekannt geben. Das ist alles sehr speziell. Das wird morgen sein und übermorgen. Übermorgen wird es total ekstatisch. Übermorgen werden wir die Unterweisung von Chaitanya Mahaprabhu zu Sanatana Goswami über Sadhan Bhakti und Raganuga Bhakti hören. Da muss jeder sehr ausgeschlafen sein, um das dem zu folgen, weil es wird sehr schnell gehen. Sehr gut. So, ich möchte hier enden und jemand und euch fragen, habt ihr irgendwelche Fragen? Heute bin ich bin sehr schnell da durchgegangen. Ich weiß, wenn man eine Vorlesung von den modernen Vaishnavas gibt, sollte man immer gute Geschichten und aufrührerische Bilder geben. Das mache ich, wenn ich das als Seminar halte. Aber hier wollte ich einfach nur das philosophische Rüstzeug geben, um mich da üben, reinzuüben. Roland, der den materiellen Geist schon total bezogen hat.
Stimmt nicht, ne?
Ja, was kann du für dich tun?
Ja, also ich wollte fragen, kann jemand, der im spirituellen Leben einen Fortschritt machen, also im Krishna-Bewusstsein, und zu einer, also, ja, gibt es Menschen, die leben halt ziemlich so bequem und man tut sie auch gerne so in so einen bestimmten Rhythmus irgendwie rein. Auch als Weichnach, also auch mit dem Aufstehen und dann kommt das und dann kommt das und so. Also total abgesichert leben. Ne? Mhm. Und aber wie ist es damit, kann man da, wenn man so sich in vor allem irgendwelchen Gefahren oder sowas absichert, kann man da wirklich einen Fortschritt machen, auch im Krishna-Bewusstsein. Und so ist es nicht auch wichtig, dass man sich mal irgendwo so ein Ding irgendwie stellt, wo man wirklich total kennt, dann an die Grenzen muss.
Zunächst einmal ist es sehr wichtig, dass jeder von uns in einen geregelten Tagesablauf kommt. Denn nur in diesem geregelten Tagesablauf kann man den Wünschen des Geistes tatsächlich entgehen. Man feucht praktisch Sadhana mit einer Disziplin, selbst wenn es der Geist nicht will. Man steht auf um 4 Uhr. Das ist im Augenblick nicht so stark entwickelt bei mir, ehrlich gesagt. Man kommt aber wieder manchmal einfach so fertig im Leben mit dem physischen Körper. Man steht also auf zu einer regelrechten Zeit, dann tut man immer die Tätigkeiten, die zur Vorlesung, zum Morgenprogramm kommen und zu verschiedenen anderen Dingen, die wir tun, man verhält die regulierenden Prinzipien ein. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist die erste Stufe, die du bestimmt noch erklimmen musst. Das ist die eigentliche Herausforderung, erstmal sich zu regulieren und nicht dem der Sprunghaftigkeit des Geistes, die wie eine Biene von einer Situation zur nächsten fliegen will, zu kommen. Dann jedoch in dieser Situation kann man das tun, von dem du gesprochen hast, dass man einfach etwas Besonderes tun will für Krishna. Eines der Dinge, über die wir übermorgen hören werden, eines der regulierenden Prinzipien ist, dass man etwas, was man sehr liebt, Krishna geben sollte. Da kommen diese Herausforderungen dann auf einen zu. So in der, aber schon im Sadhan Bhakti, also das gehört noch zu Sadhan Bhakti, also zu Vaidhi Bhakti dazu, genau, das genau zu sagen, da sollte man sich surrendern und etwas tun, wie Mahadev und die Crew haben gestern den ganzen Tempel zugeschmiert, also gestrichen mit Rohputz. Es wurde sehr spät, das ist wichtig, dass man für Krishna sich auch mal außerhalb der Zeit hingibt, sozusagen, außerhalb der Zeit des regulären Services. Du hast recht, sonst bleibt der Sadhana, also der Vaidhi Bhakti, die Regeln, nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck, sondern ein Selbstzweck. Aber zunächst einmal muss jeder durch diese Disziplin hindurchgehen, muss die Vaishnava-Zeichen annehmen, wie Dhotis und diese ganzen Äußerlichkeiten praktizieren, sodass sein Geist erstmal beherrscht wird und stetig wird. Und dann von da, und in der Situation kann man sich dann, ja, sollte man sich dann hingeben, Krishna. Da gibt es 6 Prinzipien der Hingabe, wo du alle, bei jedem Einzelnen kannst du da die Grenzen durchstoßen. Fängt an, nur Dinge anzunehmen, die förderlich sind für Krishna, und alle anderen Dinge abzulehnen, die hinderlich sind. So fängt das diese aufrüttelnde Wechselliste an. Das kommt noch zu einer Wirkung. Gut, noch jemand?
Gaudahari, Gaudahari.